Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen, und ich habe heute einen Gast dabei, ein Architekt, der quasi mehr oder weniger direkt vom Studium in die Selbstständigkeit, sagen wir mal, geschlittert ist. Darum soll es aber heute nur am Rande gehen, sondern er hat dann in der Zeit seiner Selbstständigkeit, die schon vor der Wende gestartet hat, mit seiner Frau zusammen, oder besser, seine Frau hatte die Idee für etwas, ein Spiel, mit dem es um alle Fehler geht, die so auf Baustellen passieren können. Und darüber reden wir heute. Wir reden heute über das Mängelquartett. Seit 20 Jahren macht er mit heute 10 Festangestellten relativ komplexe Umnutzungsprojekte. Was es genau ist, werden wir aber auch noch erfahren, weil da bin ich auch ein bisschen laienhaft unterwegs. Und der macht die nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und ich glaube auch, da gibt es das eine oder andere Spannende, was wir erfahren können. Die Architektur ist für ihn so spannend, dass er bis ans Ende seiner Tage hofft, in diesem Tätigkeitsfeld bleiben zu können. Sein Name ist Thomas Karsten. Ich freue mich, dass er hier ist. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Achim, danke für die Einladung.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Umnutzungsprojekte auf der ganzen Welt. Da würde ich gern direkt als erstes einsteigen. Was ist eine Umnutzung für Architekten? Und was war so das spannendste, das krasseste Projekt, wo du auf der Welt umsetzen durftest?
Das war vor gar nicht so langer Zeit der Umbau, die Umnutzung einer Brauerei in Kiew, was wir von 2017 bis 2019 betreut haben, also eine Brauerei in einen Techno-Club. Da kommen wir auch her, und die Vergangenheit liegt tatsächlich im Bereich Club, Umnutzungen oder bestehende Gebäude zu Clubs umzunutzen. Und das größte Projekt, was wir dazu gemacht haben, ist eben ein Brauereiumbau in Kiew, der bedauerlicherweise fertig geworden ist, als die Corona-Pandemie losging. Und als die vorbei war, begann dann der Krieg. Aber erfreulicherweise haben sie in diesem Jahr begonnen oder auch Ende letzten Jahres schon wieder zu veranstalten.
Das ist sehr gut. Das wusste ich jetzt auch gar nicht. Das heißt, du, wenn du auf der Welt oder auch in Deutschland unterwegs bist, kann es gut sein, dass du in einen oder anderen Club reingehst, wo du sagst, hier, das war früher mal irgendein Industriekomplex oder irgend sowas, und heute ist eine Veranstaltung oder ein Club. Cool.
Das ist das, wofür wir eigentlich über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt sind. Also viele Umbauprojekte machen wir auch in Berlin, aber diese Club-Umbauten, für die sind wir tatsächlich aller Welt bekannt, und aktuell gerade machen wir eine kleinere Geschichte in Singapur. Es gab aber auch Anfragen aus dem arabischen Raum. Kiew, wie gesagt, ist fertiggestellt, und auch in Berlin gibt es ein Projekt, was wir auch seit 20 Jahren betreiben, das ist das Berghain. Das ist auch ein Umbau eines Kraftwerks zu einem Techno-Club.
Kann man kennen.
Könnte man kennen, genau. da sind wir seit 20 Jahren sozusagen die Ansprechpartner, wenn es um alle baulichen Fragen geht.
Das ist wahrscheinlich auch nie fertig, sowas, oder?
Das ist ein ongoing Projekt tatsächlich. Das ist auch ganz wenig Design, muss man sagen, weil da gibt es genug qualifizierte Menschen, die da auch gestalten. Es ist wirklich viel Logistik, Brandschutz, also relativ dröge Fragen, aber in diesem Zusammenhang dann doch wieder alles sehr spannend.
Ja, und auch sehr relevant, wo viele Menschen auf einem Raum sind, die vielleicht in der einen Sekunde so gut drauf sind und nicht alle bei allen Sinnen sind, könnte
er eine Kindergarten auf LSD ist immer meine Beschreibung.
Ich wollte es gerade anders umschreiben, aber wenn du das so sagst,
dann sage ich das auch so. Viele Dinge muss man da planerisch tatsächlich richtig machen. Also Thema Reinigungsfähigkeit, Sicherheit ist ein wichtiger Punkt. Natürlich soll das auch alles gut aussehen. Die Menschen sollen sich da wohlfühlen und sollen sich in einer entspannten Atmosphäre loslassen können. Und das kann man planerisch natürlich unterstützen.
Ja, und das kennt ja jeder. Es gibt ja in jeder Stadt diese Umnutzung von teilweise alten Industrie. Bei uns in Stuttgart war das Leitzwerk zum Beispiel. Ja, Leitzordner ist nicht mehr so im Trend. Da gab's vor Jahren auch große Umnutzungspläne. Ich weiß heute gar nicht, was draus geworden ist, aber ich weiß noch, dass ich damals bei diesem Baustellenbegehung mal dabei war, und es war sehr spannend, was da alles versucht wurde oder geplant wurde. Aber das soll es ja heute nur am Rande drum gehen, weil ich habe es ja eingangs gesagt, deine Frau hat eine Idee entwickelt. Magst du vielleicht ein kleines bisschen dazu erzählen, wie es dazu kam? Gab es da irgendeinen Triggermoment oder gab es da irgendwas, wo bei euch passiert ist, wo deine Frau dann Im normalen Fachjargon würde man wahrscheinlich sagen, es ist mal eine Schnapsidee gewesen oder kommt vielleicht so als Schnapsidee rüber oder wie war das damals?
Ja, die Schnapsidee war ja tatsächlich aus einer beruflichen Tätigkeit, also sozusagen der erste Job nach dem Studium, hat meine Frau vor allem in der Mängelverfolgung gearbeitet, in einem Bauvorhaben mit mehreren Leuten dort Mängel aufgenommen, fotografiert, katalogisiert und auch dann die Abarbeitung der Mängel überwacht. Und irgendwann hatten wir einfach diese wahnsinnige Fotodokumentation dieser baulichen Mängel, die uns immer wieder Freude bereitet hat mit den ganzen Geschichten, die man dazu gehört hat, wie es eben dazu kam, welche Ausreden an den Tag gelegt wurden, bis hin zu Schreiben von Mietern, die schon bereits Wohnungen bezogen hatten und empörte Briefe geschrieben haben über schiefstehende Herde, wo die Kuchen immer schief werden, wenn man sie Dinge, bis hin zu tatsächlich vielen einfach fotografisch sehr auffälligen, gut funktionierenden Mängeln. Und dann haben wir tatsächlich, meine Frau, sich in den Kopf gesetzt, das müssen wir veröffentlichen, das muss die Welt sehen. Und dann war eigentlich relativ schnell die Idee da eines Quartettspiels, also keines Buches oder keiner Broschüre. Und tatsächlich gab es damals auch einen sehr praktischen, und das ist vielleicht ein Triggermoment, Ansatz, denn wir hatten damals die Vorstellung, dass wir auch in der Mängelverfolgung professionell arbeiten können und damit unser Geld verdienen können. Deswegen gab es ja nicht nur das Mängelquartett, sondern zeitgleich auch eine Mängelliste und ein Mängelleitfaden, indem wir das Thema Mängel, also auch diengerecht, so in ganz kurzer, knackiger Form aufbereitet haben und vor allem die Mängelliste, eine systematische Ankreuzliste, mit der man...
Eine Checkliste, mit der man
raumweise durch ein Gebäude geht und dann eben anhakt, welche Bauteile irgendwie deformiert sind und welche Schäden aufweisen. So, das ist also ein Gesamtpaket gedacht. Aber das dann daraus, sich das Mängelquartett sozusagen jetzt über 20 Jahre als Dauerbrenner herausstellt, das haben wir damals nicht geahnt.
Ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ich glaube, das war auf LinkedIn, jemand darüber gesprochen hat und ich bin mir nicht mehr sicher, welches Bild oder was er damals gepostet hat, aber auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, ist dieses Mängelquartett und das kann man sich auch bei Amazon bestellen, das kann man im Buchhandel sich holen, das gibt's überall.
Oder kann man jetzt tatsächlich nicht mehr bei Amazon bestellen?
Ich habe es bei Amazon bestellt. Meine
Version. Also das ist eine Weile her, weil das machen wir nicht mehr. Da gefallen uns die Verkaufsbedingungen nicht so gut. Aber nahezu alle Buchhandlungen Deutschlands bestellen bei uns. Fachbuchhandlungen inzwischen auch. Da hatten wir große Sorge, dass das vielleicht auch von Fachexperten zerrissen wird. Und die sagen, das stimmt alles gar nicht, was ihr da in dem Leitfaden zusammengeschrieben habt, aber das ist nicht der Fall, sondern im Gegenteil, wir sind ja sogar bei Fachbuchhandlungen, Rechtsanwälten, Sachverständigen kaufen das ein und so weiter.
Überall.
Scheint doch was dran zu sein.
Also gut, bei Amazon nicht, aber... Also
nicht, aber alles andere.
Alles und andere.
Und bei uns direkt bestellen.
Genau. Und jetzt, das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, weil auf der Reise, da kommen wir aber gleich noch zu, ich habe noch zwei, drei Fragen zum Thema Selbstverleger, weil ihr dürft ja selber entscheiden, wo es verkauft, weil es ja euer Verlag, wo ihr das herstellt. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, war, es ist immer mit diesem ganzen großen Quäntchen Humor auch gemacht, weil auf jedem Mangelbild steht unten die entsprechende Ausrede des Bauleiters dabei, warum das dann doch eigentlich in Ordnung ist, wobei, wenn man das Bild anschaut, genau weiß, da ist alles, aber nichts davon in Ordnung. Und das also ist immer ein gewisses Humor und ich glaube, das ist aber auch das, warum es dann am Ende so erfolgreich ist.
Und weil es, ich glaube, es kennt jeder, der tatsächlich mit Bauen zu tun hat, ne, als Professioneller oder auch als Bauherrin, Bauherr etc., man kennt diese Ausreden. Erste Reaktion bei der Feststellung eines Mangels ist irgendeine Erklärung des Handwerkers, die bizarr sein kann.
Das muss so sein, genau.
Das muss so sein, das machen wir immer so. Das war so im Plan eingezeichnet. Ich hatte gestern zu viel getrunken, da haben wir schon wüsteste Ausreden gehört. Und das begegnet einem ja tatsächlich immer noch. Das ist ja wirklich Alltag auf der Baustelle.
Wenn du das Mängelquartett jetzt, du hast ja eins vor dir liegen auch, das ist ja, hast du mir vorher im Vorgespräch erzählt, das ist die vorletzte Packung der letzten Charge und es wird erst in ein paar Wochen, wann, im März oder irgendwann?
Nein, es geht schneller. Aber es ist, die neue Auflage ist im Druck. Und wird, glaube ich, in 4 Wochen etwa ausgeliefert, also bald, aber wir sind tatsächlich ausverkauft, erfreulicherweise.
Und die vorletzte Ausgabe hatte vor. Jetzt nimmst du mal und zeigst mir mal bitte einfach dieses Bild, wo du sagst, das ist der Mangel, der mir persönlich am sympathischsten kommt. Dass man den Zuhörern einfach mal einen kleinen visuellen Eindruck geben können.
Wunderschön, auf jeden Fall Rohbautoleranz, ja, falsch eingebaute Tage, Bauschaum quillt raus, auf Rohbautoleranz, wunderbar. Dann, den mag ich auch sehr gerne. Tür ist falsch rum eingebaut. Da gucken die Fliesen
in die falsche Richtung raus.
Falsche Muster. Ja, kann man wirklich wahrscheinlich so sagen, war wirklich vielleicht im Plan so eingezeichnet. Das ist auch ein Punkt, der immer wieder vorkommt. Sieht man vielleicht, dieser Rollladen, die Rollladenabdeckung, die über die Fliesenkante hinausragt.
Okay, ich erkläre das kurz, das Bild den Zuhörern. Es ist klassischen Rollläden, also nicht die elektrischen Rollläden, haben wir so einen Lauf und da, gerade in der Küche oder im Bad hat man nicht immer bis ganz oben gefliest und da ist einfach das Loch vom Rollladen genau da, wo die Fliesen aufhören, das heißt der Rollladenkasten. Diese Abdeckung vom Rollladen läuft da so drüber. Und genauso kann man sich das vorstellen und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder private Bauherr in Deutschland schon mit Baumängeln zu tun hat. Und ich glaube auch, das ist einer der Erfolgsfaktoren, warum dieses Mängelquartett dann doch auch in der normalen Buchhandlung in so einer hohen Auflage, reden wir gleich drüber, auch nach 20 Jahren noch ihr herstellen dürft und die Leute auch noch nachfragen. Weil wenn du ein Kumpel hast, einen Bekannten hast, einen Schwiegervater hast, der einfach mal so 2-3 Baufails hat, dann kann man das ihm wunderbar so zum Geburtstag schenken und sagen, guck mal, hätte auch schlimmer werden können, schau doch da mal rein, was so alles möglich ist.
Wir empfehlen immer, es Leuten zu schenken, die gerade frisch gebaut haben, aber schon damit fertig sind, weil wenn man das vorher schenkt, ist vielleicht die Sorge tatsächlich berechtigterweise groß. Ja, und Professionelle, ne? Also jeder Handwerker kennt das natürlich auch, jeder Bauträger, jeder Baurechtsanwalt.
Du bist dem Kunden, deinem Freund, wenn du das schenkst, dem Bauherrn, auch du müsstest dem Bauherrn, dem du das schenkst, auch die Mängel-Checkliste mitschenken, damit er da auch nochmal überprüfen kann, wo an welcher Stelle was schiefgelaufen ist. Aber erzähl mal kurz nochmal ein bisschen zu den Anfangstagen. Also deine Frau hatte die Idee, er hatte die Bilder und dann, wie war die erste Version oder wie kommt man dazu als Architekturbüro dann zu sagen, wir gehen jetzt, bauen jetzt einen Eigenverlag auf?
Dann haben wir erstmal gebastelt, weil tatsächlich meine Frau dann eine erste Edition händisch hergestellt hat, einen Prototyp. Das haben wir relativ schnell gemerkt. Und wir sind ja Architekten, Modellbauer. Also man brauchte erstmal einen Prototypen. Den haben wir dann selber ausgedruckt, in eine Pappschachtel gelegt. Und auch sah auch völlig anders aus als die jetzige Edition. Und haben dann tatsächlich versucht, mit diesem Prototypen einen Verlag zu finden, der das verlegen könnte. So haben wir uns das vorgestellt. Das Interesse war aber gleich null und nach relativ kurzer Zeit haben wir dann gedacht, okay, das ist einfach zu schade, um
es. So, aber das war auch so, die Bestehenden, die haben so wahrscheinlich einen großen Chargen, das ist so Special Interest, so nach dem Motto, das ist viel zu nischig, das interessiert
doch die. Total nerdig, genau, völlig nischig. Das sah natürlich auch alles sehr selbstgebastelt aus, die erste Edition. Entschuldigung. Ich glaube, hat sogar nicht mal irgendjemand geantwortet oder so. Also es war einfach, Resonanz war zero.
Und wann war das denn? Etwa vor 20 Jahren wahrscheinlich?
Vor 20 Jahren. Jahrtausendwende. Das war so, das war genau tatsächlich, würde sagen, ziemlich genau sogar vor 20 Jahren. Also Anfang 2004, wenn nicht Ende 2003. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was kostet denn so ein Druck? Und haben dann Anfragen gestartet. Damals noch sehr kompliziert, weil es gab die eigentliche Quartettkarte, es gab einen Karton, es gab noch einen Einleger und noch einen gedruckten Leitfaden. Ich glaube, das waren 4 unterschiedliche Produkte, die sozusagen auch von verschiedenen Druckereien dann angeboten wurden. Und dann haben wir tatsächlich gespart und gesagt, okay, machen wir selber. Was auch nicht ganz einfach ist, weil man natürlich eine ISBN-Nummer beantragen muss. Man muss einfach ein paar Dinge machen, die man eben als Editor, Verleger dann eben machen muss, im Buchhandel präsent zu sein, sich eine Preisgestaltung überlegen, all sowas. Haben wir alles gemacht und hatten dann das Glück, nachdem wir dann, ich glaube, eine kleine Auflage haben drucken lassen, was aber doch auch ein nicht unerheblicher Invest war, also gespartes Geld, hatten wir Glück, dass dann relativ zeitnah in der Bauwelt, in der Zeitschrift Die Bauwelt auf der letzten Seite das abgedruckt wurde, was halt in Fachkreisen auf jeden Fall schon mal für eine Nachfrage gesorgt hat. Und dann haben wir auch tatsächlich Klinken geputzt und haben die erste Auflage versucht, in Läden, Buchhandlungen unterzubringen.
Den Stein ins Rollen bringen.
Und tatsächlich haben wir nie viel Werbung machen müssen. Also es hat sich von Anfang an ganz gut verkauft. Zu Anfang natürlich in sehr kleinem Maße, sehr geringe
Stückzahlen. Kannst du das öffentlich sagen? Wie groß, weißt du noch, wie groß die Auflage war, die erste?
Gar nicht mehr. Ich bilde mir ein, es war unter 1000. Ich bilde mir ein 500 Stück oder sowas. Mhm. Also es war schon auch relativ, es war das, was wir damals finanziell so leisten konnten. Es war relativ aufwendig, eben verschiedene Druckereien, und wir mussten es selber dann am Wohnzimmertisch noch zusammenstellen und zusammenfalten.
Das ist was, diese Beilagzettel in die Packung stecken und so.
Richtig. Also es kam dann kartonweise, kamen dann die Druckprintprodukte irgendwann an, die mussten wir hochtragen und dann im vierten Stock einzeln zusammenstellen und verpacken, was wir gerne gemacht haben. Und ich bilde mir ein, dann müsste meine Frau mir nochmal helfen. Ich glaube, wir haben dieses Produkt auch dann nochmal in der zweiten und sogar dritten Auflage, glaube ich, gedruckt. Also auch diese umständlichen Kartons. Man musste auch tatsächlich.
So, war ein Heimarbeitsteam.
War so ein Heimarbeitsprojekt. Und tatsächlich war das auch so, dass das gar nicht in dieser normalen Quartettschachtelgröße vertrieben wurde, sondern weil es billiger war, haben wir 4 Quartettkarten auf einen Bogen drucken lassen. Also man musste die noch selber auseinanderschneiden, wenn man das wirklich...
Schneidebrett.
Schneidebrett, genau. Was auch ein bisschen herausfordernd natürlich war. Und danach, nachdem wir dann, glaube ich, 3 Auflagen immer noch, also Auflage unter 1000 Stück, würde ich sagen, aber nachdem wir 3 Auflagen verkauft hatten, haben wir uns entschieden, okay, jetzt machen wir es nochmal richtig, haben einen Grafiker kontaktiert, dessen Arbeit wir kannten und der vor allem ein Buch veröffentlicht hat, Formulare gestalten heißt das, Boris Schwesinger heißt der Grafiker, und der hat dann dem Mängelquartett dieses heutige Antlitz gegeben, also gelb, Signalfarbe, die Schrift, und hat das Ganze komplett grafisch überarbeitet.
Da war der Proof erbracht, ihr wusstet, die Leute wollen es auch, okay.
Genau, und dann waren wir tatsächlich auch sehr begeistert und vor allem, wir konnten dann das als Quartettspiel tatsächlich bei einer einzigen Druckerei drucken lassen, was auch ein enormer Komfortzugewinn war für den Vertrieb. Ja. Das hat dann natürlich nochmal eine Menge Geld gekostet. Wir sind da sozusagen immer neu ins Risiko gegangen. Aber wie wir mittlerweile ja wissen, war das eine gute Entscheidung.
Wie hoch ist die Auflage, die aktuelle Auflage?
10.000 Stück.
Das ist schon krass. Das ist auch eine Menge. Du hast mir erzählt, vor ein paar Wochen schon, wo wir mal drüber gesprochen haben, dass ihr da auch ein Lagerkonzept euch überlegen müsst, weil es ins normale Architekturbüro nicht reinpasst.
Ja, das unterschätzt man eben auch, ne, so Kleinigkeiten. Also es kommt ja dann irgendwann geliefert auf Europalette, dann muss man das irgendwo einlagern. Das stand tatsächlich jahrelang bei uns im Architekturbüro, wurde auch da verpackt. Inzwischen haben wir aber keinen Platz mehr im Büro, sodass wir irgendwann einen Überseecontainer gekauft haben und den aufgestellt haben im Garten außerhalb von Berlin, und da ist sozusagen die Auflage eingelagert und wird dann immer in kleinen Portionen ins Büro geholt und dort eben ja vorgehalten, verpackt, und ich bringe sie eigenhändig zur Post.
Das ist cool. Du hast mir vorher gesagt, diese vorletzte Packung dieser Auflage, die wo ihr jetzt nachbestellt habt, die würdest du mir auch handsignieren und ich dürfte sie unter den Podcast-Hörern verschenken. Also der erste Podcast-Hörer, der möchte, kann sich gern bei mir melden und er kriegt dann diese vom Thomas Carsten handsignierte.
Und meiner Frau.
Und seiner Frau natürlich nicht zu vergessen, weil die ja die Ideengeberin ist, genau. Die
geistige Urheberin, definitiv, ja.
Unterschrieben und zugeschickt. Und warum ich das super spannend finde, ist, weil ich im Alltag ja auch sehr viel mit Mängeln zu tun habe, durch die MemoMeister Software. Aber warum ich es spannend finde, ist, glaube ich, dass tatsächlich man das auch ein Azubi mal schenken darf im Onboarding-Paket. Dass wenn man einen neuen Mitarbeiter bekommt, der vielleicht das Unternehmen wechselt und ich sage, okay, hier gebe ich dir mal mit, dass all das, was da drin ist, wollen wir nicht, dass du es bei uns machst. Und die Ausreden, die da drin stehen, die kannst du dir direkt mal merken, die will ich auch nicht hören. Und da ein bisschen mit dem Augenzwinkern, das dann doch relativ schade, also es ist ein Thema, das ja relativ schade ist, weil man teilweise einfach auf die Baustellen Geld mitbringt, wenn man
genau.
Probleme
erzeugt. Das war auch das war auch ein Ansatz tatsächlich, weil am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass man sich mit der Baufirma auch irgendwie verständigen muss. Ne? Da sind Mängel passiert. Einige Mängel kann man beheben. Das ist ja erstmal der erste Schritt. Ne? Die Firma hat ja auch immer das Recht, wenn der Mangel anerkannt wird, eben diesen zu beseitigen. Das steht ja auch so in der VOB drin. Mhm. Aber dann gibt es ja eine Situation, wo sich vielleicht ein Mangel gar nicht beheben lässt oder es einen Zweitversuch gibt, einen Drittversuch gibt, die Firma auch eine Mangelbehebung ablehnt. Also dann starten ja so komplizierte Prozesse, die bei einem Familienhaus, vielleicht geht es auch um ein paar hundert Euro, bei größeren Bauvorhaben kann das ja eine Menge Geld sein. Das heißt, man muss irgendwann auch einen Mangel bewerten und schauen, mit welchem Aufwand lässt sich dieser Mangel beheben? Lässt er sich überhaupt beheben? Ist das überhaupt ein gravierender Mangel oder ist das eine hinzunehmende Unzulänglichkeit? Das gibt es nämlich auch. Das wollen private Bauherren immer nicht gerne hören, dass man gewisse Dinge auch beim Bau nun mal akzeptieren muss, eben aus einem betrachtungsüblichen Abstand auch beurteilen muss. Also Parkettschäden macht man nicht im Liegen mit der Lupe, sondern stehend oder sitzen, solche
Dinge. Es ist, man kann die Toleranzen und alles einhalten, muss halt, wird entsprechend teuer gehen.
Richtig, man muss es vorher definieren, man muss dann auch erhöhte Toleranzen überall ausschreiben. Mhm. Wenn man das nicht macht, dann muss man tatsächlich wissen, dass Bauen eben auch gewisse Unschärfen zulässt. Das ist mal so. Und das ist natürlich für jemanden, der einmal im Leben viel Geld in die Hand nimmt, hart zu verstehen, würde man bei einem Auto auch wahrscheinlich so nicht akzeptieren, aber beim Bauen ist das ein bisschen anders.
Da ist halt dann doch viel Handwerk mit dabei, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen die Geschichte hinter dem Mängelquartett vor uns, vor den Zuhörern im Podcast auszubreiten. Den Link zu dem Formular, wo man es bei euch direkt bestellen kann, packe ich natürlich auch gerne in die Shownotes rein. Ich bin echt erstaunt gewesen, das wusste ich vorher nicht, dass ihr diese Techno-Umnutzungssachen macht, das ist super spannend. Vielleicht, wenn ich mal in irgendeiner Stadt bin oder in irgendeine Stadt gehe, schreibe ich dir eine E-Mail und frage, hey, habt ihr da das gemacht oder was habt ihr hier gemacht? Und dann gehe ich dahin. Habt ihr was mit Köln gemacht mal?
Nein, in Köln haben wir noch nichts gemacht.
Okay, also wer jetzt in Köln eine alte Fabrik umnutzen lassen möchte, einen richtig coolen neuen Technoladen, der weiß jetzt, an wen er sich wenden kann. Aber ich schätze mal, in der Branche seid ihr da schon sehr gut bekannt, weil ich vermute, dass das jetzt auch nicht so viele auf der Welt machen. Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und ich wünsche eine gute Zeit. Viele, viele, viele weitere Jahre am Architekten. Tisch sitzend, viele, viele, viele Mängelquartette zu Poste tragend und bis bald mal, ja? Tschüss.
Ja, Dankeschön und ebenso bis bald.
Wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.